Hier folgt der zweite Teil meines Gesprächs mit Michael Steinbusch.
Wir haben uns ja eigentlich auf diese Art und Weise auch bei LinkedIn kennengelernt, weil du mich mal nach der Hefe gefragt hast. So quasi, ob Weinhefen obergärig und untergärig sind. Da musste ich dann auch erst mal nachschauen, weil aus dem Stand konnte ich die Frage auch nicht beantworten. Meine Frage, die als nächstes dir stellen würde, würdest du sagen, dass Bier oft unterschätzt wird, wenn es um Tiefe der Wahrnehmung geht?
Definitiv. Ja, definitiv. Also, wenn wir jetzt einfach mal in der Menschheitsgeschichte zurückgehen, also ich schätze mal, Bier und Wein ist zeitnah entstanden, beides Zufallsprodukt, ne?
Glaube, wahrscheinlich
Irgendwo.
Bier dürfte noch älter sein.
Ja, vielleicht. Ja, also da war es halt Getreide, was nass geworden ist und anfängt zu fermentieren. Beim Wein waren es halt Früchte, die angefangen haben zu fermentieren und irgendwie alles schmackbar oder schmackhaft war. Und trotzdem war Wein, weil halt Früchte nur einmal im Jahr geerntet werden und reduziert sind, wesentlich kostbarer als Bier. Ja, beim Bier hast du den Vorteil, dass du das Getreide lange lagern kannst und das Malz lange lagern kannst, genauso wie den Hopfen. Und dadurch kannst du halt über das ganze Jahr brauen. Und Martin Luther hat mal den schönen Satz gesagt, wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken, was heute immer für Erheiterungen sorgt, aber eigentlich ein Spiegel der Zeit ist. Wenn wir im Mittelalter zurückgehen, wir haben in unsere Flüsse und Bäche gekackt, gepinkelt,
Der Wasser
gegerbt,
war damals
verdorben. Ja,
verdorben.
so, du brauchtest also mindestens einen tiefen Brunnen für sauberes Wasser. Und beim Bier kommen wir halt immer in den Zustand der Erhitzung, wo die Patte, die tödlichen Keime halt absterben. Und deswegen gibt es auch immer den schönen Satz, ohne Bier hätte die Menschheit nie überlebt. Deswegen haben auch früher die Kinder zum Beispiel Bier getrunken, was aber nichts mit dem Bier, was wir heute kennen, zu tun haben. Das war unter 1% Alkohol. Und auch da sind wir wieder in diesem Bereich Unverständnis. Und wie konnte man und bla bla bla. Ja, wenn man sich nicht mit Menschheitsgeschichte befasst, dann erzählt man halt so einen Mist. Das ist auch genauso dieses Abrupte gegen Alkohol. Man sollte schon die Qualität vom Alkohol unterscheiden, weil wir reden beim Bier von natürlich entstandenem Alkohol, der durch natürliche Fermentation entsteht und der ist nicht destilliert oder sonstiges. Eine überreife Banane, eine braune, die hat kann bis zu 2% Alkohol haben. Die essen auch die Kinder. Oder Wein darf, nee, nicht Wein,
Roggenbrot.
Brot, genau, oder Saft darf auch, glaube ich, bis 1 oder noch mehr Prozent Alkohol haben und es steht nicht drauf. Wir sollten da mal den Teppich. Den Teppich und Boden lassen. Es nimmt alles Formen an. Die sind irgendwo schwer zu ertragen. Du hast keine Kohlenhydrate hatten wir, keine Fette hatten wir, keine Avocados, keine Milch, keine Eier, kein Dingens. Ja, dann schreib das alles mal auf und dann guckst du mal, was am Ende noch übrig bleibt. Da ist nicht mehr viel, was wir essen sollen, ne?
Wieso gibt es in Restaurants fast häufiger eine Weinempfehlung, aber kaum eine ernsthafte Bierempfehlung zu einem Gericht? Außer vielleicht in Brauerei-Gaststätten.
Ja, eine gute Frage. Da gibt es viele Thesen. Ich weiß gar nicht, ob man das alles so erzählen darf, aber da haben die großen Konzerne schon ihre Finger mit im Spiel, weil ja da natürlich auch Sponsoring stattfindet, ob es jetzt Sonnenschirme oder sonstiges
Du
sind.
meinst Brauereibindung?
Ja, das ist beim Wein nicht so. Und in vielen Köpfen ist halt einfach, dass zu einem guten Essen guter Wein gehört. Das ist der Unterschied zwischen Belgien und Deutschland. Ja? Belgien ist eine Biernation und Deutschland ist eine Biernation. Die Deutschen haben eher Richtung Frankreich geguckt und die Verbindung mit dem Wein gesucht zum Essen. Und in Belgien ist es anders. Da ist halt eigentlich mehr der Fokus auf das passende Bier zum Essen.
Vielleicht
Und
liegt es aber daran, dass Belgien auch keine, also nicht nennenswerte Weinanbaugebiete hat. Deutschland sehr wohl.
ja, mag sein, aber ich glaube, wenn du so auf eine Karte guckst, ist seltener ein deutscher Wein in einem Restaurant auf der Karte, oder?
Das kommt darauf an, in welcher Region du dich aufhältst. Bei München muss ich dir leider recht geben. Wir sind halt sehr Italien geprägt und es nennt man ja nicht umsonst die nördlichste Stadt Italiens. Aber ich denke mal, dass es Regionen in Deutschland gibt, wo also das Bier schon eine höhere Bedeutung hat. Aber Belgien kann ich auch nachvollziehen. Ich war auch schon vor Ort und ich glaube, später kommen wir sogar noch mal dazu. Ich kenne aus meiner Sommelier-Ausbildung, da war auch Bierthema. Es wird zwar behandelt, aber vergleichsweise eher kurz gehalten. Glaubst du, dass damit eigentlich viel Potenzial verschenkt wird?
In eurer Ausbildung oder was meinst du jetzt?
Ja, zum Beispiel in der Sommelier-Ausbildung oder auch in der Ausbildung für Gastronomie, dass man das Thema Bier etwas stärker gewichtet.
Ich finde, ja, bin ich bei dir. Ich finde, es sollte beides Thema sein, gerade in so einer Gastronomieausbildung. Man stellt immer wieder fest, dass vom Wein vielleicht eher eine Ahnung da ist als vom Bier. Ich kenne so Situationen, man bestellt sich ein Weißbier und kriegt ein Kölsch, weil man einfach nur die Verbindung hat, ja, ist ein helles Bier. Ja, es gibt viel Unwissenheit.
Aber Fachkräftemangel ist es oder Unachtsamkeit.
Ich weiß es nicht. Vielleicht fehlendes Interesse, vielleicht Studentenkraft. Da gibt es so viel Fragen. Ich habe das ja auch schon öfters versucht, einfach mal so Schulungen in Gastronomie anzubieten. Wenn das Geld kostet, ist das Interesse noch geringer als es so wäre. Man hat es nicht nötig, ist so irgendwie, man weiß schon Bescheid. Dann sind wir wieder beim Fußball. Das ist ein schweres Thema. Es ist ein schweres Thema. Ich würde mir wünschen, es gäbe mehr Interesse. Und das ist ja auch das, was jetzt so gerade auch am Markt passiert. Ich weiß nicht, wie es beim Wein ist. Bei den Brauereien wird immer wieder Insolvenz angemeldet. Auch Shops
Bei Wein
melden
auch.
Insolvenz an und ich habe letztens noch einen Bericht in der ARD-Mediathek gesehen von 2016. Das war gar nicht lange her, 10 Jahre. Da sind ganz viele junge Brauer damals gewesen, oder nicht vom Alter her, sondern vom Einstieg her, die sehr euphorisch waren, was da jetzt alles passieren wird. Und ich fand es erschreckend, 10 Jahre später, wie wenig davon noch existiert oder überhaupt stattgefunden hat. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, es muss preiswert sein. Der Deutsche ist ja so ein Billigheimer. Ja, ich kaufe mir lieber drei Kisten Bier im Angebot. Ich hinterfrage das Ganze nicht. Und es muss einfach sein, es muss bequem sein. Es darf nicht unbequem beim Schmecken sein. Es muss alles nur noch einfach und bequem sein. Und ja, ich glaube, letztendlich sind wir selber schuld, dass die Vielfalt wieder schwindet. Und ich hätte mir auch einen anderen Weg gewünscht. Ich hatte eigentlich auch gedacht, man bewegt was, aber es ist schwierig.
Jetzt hast auch wieder die nächste Frage fast schon beantwortet, weil du gesagt hast, dass die Gastronomie, was das betrifft, eigentlich wenig interessiert ist, sobald es ein paar Euro kostet. Was wäre denn in deiner Vorstellung Dinge, die Gastronomen konkret anders machen müssten, damit Bier stärker wahrgenommen wird. Zum Beispiel auch in Verbindung mit Essen, wie Food Pairing. Ich habe zum Beispiel selbst mal eine Lokalität gehabt, ein Weinlokal, und habe ein Weinrestaurant genau genommen. Und ich habe zu jedem Gericht zum Beispiel eine Weinempfehlung gegeben. Und das habe ich aus dem Grund gemacht, nicht nur um es dem Gast zu erleichtern, was passt am besten zusammen, sondern ihm auch eine gewisse Hemmschwelle zu nehmen. Zum Beispiel, da gibt es jetzt einen französischen Ausdruck, wenn man aber die Sprache nicht beherrscht, kann es sein, dass der sich geniert, der würde zwar das gern essen und diesen Wein gern trinken, aber er traut sich nicht, den auszusprechen. Was macht er dann? Kein Problem, ich esse das und den Wein dazu, den Sie mir empfohlen haben. Da muss ich ihn nicht aussprechen. Und ich frage mich, was könnten die Gastronomen in puncto Bier besser machen?
Ja, also im Prinzip kann man das, wie es beim Wein ist, auch im Bier übersetzen. Ja, ist ja jetzt kein Hexenwerk. Ja. Ich glaube, es liegt, oder das Hauptkriterium ist eigentlich der Standard-Biertrinker. Ich trinke kein dunkles, ich trinke kein helles, ich trinke kein Pils, ich kein Alt, ich kein dies, ich kein jenes. Ja. Ich will mein Standard. Deswegen. Ich finde es mittlerweile echt schade, wenn man durch Deutschland reist und überall die üblichen Verdächtigen sieht. Ja, Beispiel, ich bin ein paar Jahre immer nach Amrum gefahren, das ist eine Insel, Nordseeinsel. Da findest du kaum ein nordisches Pils am Zapf. Da ist eine große Brauerei vertreten, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, weil die Menschen dort auf der Insel lieber ein leichtes Bier trinken, weil man dieses nordisch Herbe nicht mehr möchte. Und man findet halt immer weniger Regionales in den Restaurants, in den Wirtschaften, weil die Großen sich breit machen, weil die Touristen lieber das Gewohnte trinken und der Entdecker auf der Strecke bleibt. Ja, da haben wir uns selber an die Nase zu packen. Letztendlich ist es aber so, bin ich da bei dir. Ich finde, wenn ich ein Gastronom bin, sollte ich offen sein. Und ich könnte jetzt eine Anekdote aus der Sterneküche erzählen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt tue,
Aber
weil
er sollte der Gastronom auch
offen
meines
sein.
Erachtens auch immer seinen Gästen was Neues anbieten und nicht nur, weil damit weckt man ja auch Neugier. Wenn ich nur
Richtig.
die befriedige mit dem, was ich schon immer gehabt habe, dann sterben irgendwann mal die Gäste weg und es kommt keine neue nach. Und dann wundert man sich über Gastronomie sterben.
Richtig. Und trotzdem ist es halt immer schwierig, weil, wie gesagt, du hast diese Standardtrinker, den Standard erwarten. Die wenigsten sind dann, die wirklich mal offen sind und sich beraten lassen. Also es ist ein Mix. Es ist einfach ein Mix. Beim Wein ist es ganz was Normales. Und beim Bier sollte
Leider auch
es was
nicht
Normales.
so. Leider auch nicht so. Das muss ich auch sagen. Ich sage jetzt das mal ganz ketzerisch. In München bräuchte es keine Weinkarten mehr in der Gastronomie. Es reicht eigentlich ein DIN A4-Zettel oder ein DIN A3-Blatt, wo drauf steht Lugana, Primitivo und Aperol Spritz. Und Prosecco vielleicht noch. Aber die Leute wollen dann nichts mehr anderes. Und ich finde, die Welt hat so vieles, hat so eine Vielfalt. Das ist, als wenn man immer an derselben Stelle in Urlaub fährt. Das gibt Sicherheit, da weiß ich, was ich habe. Aber wir sind ja auf der Welt auch, um zu lernen, neue Dinge kennenzulernen. Ich habe jetzt, kleiner Spoiler, bei Instagram was gepostet. Da werde ich auch eine Podcast-Folge dazu machen, nämlich beim Essen sind wir mutig, aber beim Wein, bei der Weinauswahl wollen wir kein Neuland sehen. Das ist so quasi, wo ist das, der Kolumbus in uns, der neugierig ist auf zu neuen Ufern, auch im genusstechnischen Sinne. Und das verkommt alles zu, alles muss so sein, wie es immer ist. Und
Das,
ich denke, dass das irgendwo miteinander verbunden ist.
ich glaube, das ist so ein typisch deutsches Phänomen. Veränderung ist schlecht. Oder was Neues ist schlecht. Ist genauso wie ein Fehler was schlecht ist. Ist nee, ein Fehler ist ein ganz wichtiger Punkt, um wieder was Neues zu lernen.
Aber
Und
nichts ist so
Fehler.
beständig wie der Wandel.
Richtig. So, und einen Fehler kannst du nicht machen. Ein Fehler passiert, weil du einen Fehler machen würdest, wäre vorsätzlich. Also von daher, wir entfernen uns immer wieder und wir drehen uns auch langsam, wir zwei drehen uns auch langsam im Kreis, weil wir kommen jetzt wieder zu dem Punkt, wo wir schon mal waren. Wir verharren oder die Menschen verharren im Gewöhnlichen, wollen nichts mehr ausprobieren oder nur noch wenige wollen was ausprobieren, wollen entdecken, fahren jetzt schon 20 Jahre am selben Ostseestrand oder wo auch immer, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Und ja, es ist schwierig und ich glaube, es dauert einfach noch ein paar Jahre, bis wieder so ein Sprung kommt, wo die Leute sagen, ich habe jetzt die Faxen dicke, ich will mal was anderes sehen. Ja, aber ich glaube, das dauert einfach noch. Ich glaube, dass erst noch viel mehr den Bach runtergehen muss, weil halt die Tütensuppe und alles andere wesentlich einfacher ist. Ich habe auch schon an der Kasse Jungs von einem Restaurant gesehen, die einen ganzen Haufen Tütenzwiebelsuppe eingekauft haben. Wo ich dann gedacht habe, okay, dann weiß ich ja jetzt, wo ich nicht mehr essen gehen muss. Ja, also daran siehst du es, dann kommen dann einfach nachher noch ein paar Zwiebelringe rein und mit ein bisschen Käse überbacken. Die Leute merken es noch nicht mal. Die Leute merken noch nicht mal, dass sie eine Tütensuppe vorgesetzt kriegen. Und das ist traurig. Und das ist auch dann der Punkt, jetzt gehen die in das nächste Restaurant und die machen wirklich eine richtige Zwiebelsuppe, die sie selber kochen. Die schmeckt natürlich nicht. Ja, klar, weil sie anders ist. Und dann
Weil
sind
sie
wir
den
wieder an.
Geschmack nicht gewohnt sind.
Genau, und dann sind wir wieder an dem. Man erwartet das Besondere. Nee, man möchte das Besondere. Und erwache das Gewöhnliche.
Ich möchte noch mal ein bisschen, du hast das eigentlich schon mal vorher im Gespräch erwähnt, das Thema Gläser ansprechen. Und zwar jeder weiß, wie ein Weißbierglas aussieht, jeder weiß, wie ein Willibecher aussieht. Aber gerade die anderen Biere, die eigentlich Gläser, die einem Weinglas ähneln, die sieht man in der Gastronomie auch viel zu selten. Und ich behaupte einfach, wenn Wein Musik wäre, wären die Gläser die Lautsprecher. Und ich frage mich beim Bier, gerade wenn es das Thema Kraftbier betrifft, ist es nicht enorm wichtig, dort das richtige Glas zu haben? Und wieso wird es dann so oft unterschätzt?
Ist beim Bier genauso. Wenn du in eine Craft-Bier-Bar gehst, dann hast du auch die richtigen Gläser. Wenn du jetzt in eine Wirtschaft gehst oder in ein Restaurant gehst, vielleicht. Ja, also man hat vielleicht dann schon das ein oder andere ausgefallenere Bier, aber man tut sich da mitunter noch schwer mit den Gläsern. Es gab ja auch Jahre, da hatte der Wirt ein Glas und dann kam da trotzdem alles rein, was nicht gerade Weizenbier war. Man unterschätzt das Glas einfach und ich mache das, wenn die Möglichkeit es hergibt, ich lasse die Leute das ausprobieren. damit sie verstehen, was ein Glas hat. Ja, wenn wir jetzt einfach mal einen Kölsch nehmen, weiß ich nicht, ob es dir so geläufig ist, ist ja nur so eine Stange, eine dünne Stange. Und ein Kölsch ist jetzt nicht gerade stark gehopft, also hat nicht viel Bittere. Wenn du dir die Physik des Glases anguckst, dann sage ich immer, es ist ein Geschoss. Du setzt das Glas an, das Bier fließt sehr schnell aus diesem Glas raus und knallt direkt hinten ans Zäpfchen da in dem Bereich, wo man halt die Bittere am stärksten wahrnimmt. Und es landet nicht wirklich auf der Zunge. Also kannst du nicht viel Hopfen geben, weil es wäre unangenehm bitter. Wenn du dieses Bier aus einem Verkostungsglas trinkst, dann wirst du feststellen, dass das Bier geschmacklich eher wenig zu sagen hat und wunderst dich dann, wieso das Bier so kolossal anders ist als aus diesem Kölschglas. Und dann lasse ich das Exempel andersrum geschehen. Man nimmt ein modernes IPA, also ein India Pale Ale, was jetzt mit viel modernen Hopfen gebraut ist, wo dann Fruchtnoten drin sind, wie Mango, Maracuja, Ananas oder was auch immer, hat eine sehr ausgeprägte Bittere. Und aus dem Verkostungsglas ist das ein Erlebnis, du riechst rein, das riecht wie ein Fruchtkorb. Dann das Glas, weil es halt so bauchig geformt ist, das Bier läuft ganz langsam. Du packst das Glas auch ganz anders ein. Führst es auch schon langsam zum Mund. Das Bier landet auf der Zunge, wandert am Gaumen vorbei und dann erst hinten in den Rachen beim Schlucken. Und du hast halt ein vollmundiges Bier, was hinten raus eine Herbe hat mit viel Fruchtnoten. Und dann sage ich, okay. Damit ihr versteht, wie so ein Glas funktioniert, tu dir jetzt mal so einen Schluck in der Kölschstange rein. Und dann passiert genau dasselbe. Das knallt dir hinten rein. Du hast nichts auf der Zunge. Du hast einfach nur volle Bandbreite, die Bittere. Und dann macht das auch wieder, ist wieder so ein Klickmoment, wo die Leute merken, boah, was so ein Glas ausmacht. Ja. Es ist völlig unterschätzt. Biergläser sind völlig unterschätzt. Wenn du zum Beispiel jetzt nach Belgien reist, ja, die sind da total verrückt. Wenn du da in ein Biercafé gehst und die haben 100 Biere, dann hat der 100 Gläser. Also 100 verschiedene Gläser. Der hat zu jedem Bier, jeder Biermarke, hat der das passende Glas. Und wenn jetzt gerade ein Glas nicht verfügbar ist, dann fragt er dich, ob du nicht erst ein anderes Bier trinken möchtest, weil der möchte das Bier in dem Originalglas ausschenken. Ja, also da ist eine ganz andere, das geht in eine ganz andere Richtung. Und das finde ich einfach total klasse. Du sitzt in so einem Biercafé und du kriegst manche Biere serviert wie Wein. Ja, da liegt die Flasche auch in so einem Körbchen drin, der kommt an den Tisch, dann wird die Flasche da geöffnet und es wird dir eingeschenkt. Und dann trinkst du dein Bier. Das ist eine ganz andere Kultur, muss man erlebt haben.
Aber weil du das jetzt gerade sagst, so mit dem Körbchen und so, die Frage habe ich mir nicht notiert, die kommt mir jetzt gerade aus den Gedanken raus. Wie ist es denn mit der Temperatur eigentlich? Also gibt es zum Beispiel dann unterschiedliche, so wie beim Wein, dass man sagt, Weißwein serviert man mit der Temperatur, ein Rosé so und beim Roten wieder anders. Wie ist zum Beispiel die optimale Trinktemperatur, ich sage mal, bei einem hellen Bier oder bei einem dunklen Bier, unterscheidet sich das?
Ja, auch da gibt es Temperaturunterschiede. Also man sagt immer, helle Biere kühler und dunkle Biere können ruhig wärmer sein. Die Verkostungstemperatur liegt auch immer so um die 12 Grad, nicht ganz so kalt bei 9 oder noch tiefer. Ja, da gibt es auch Unterschiede. Und die Biere schmecken ja auch je nach Temperatur anders. Also deswegen auch mit Verkostungstemperatur höher. Wenn du so ein 5 Grad kaltes Bier hast, so wirst du nicht viel riechen. Der Geruch entsteht erst, wenn es wärmer wird. Auch einfach. Ja.
Ja, beim Wein ist es auch so. Ich kenne Leute, die wollen am liebsten eisgekühlt den Wein trinken. Und
Ja, dann
dann
ist er
sage ich,
nicht.
dann könnt ihr Wasser auch trinken, weil der Geschmack, der Geruch entwickelt sich erst, dann, wenn er eben nicht mehr so kalt ist. Ja.
Das bleibt dann unkompliziert, ne? Wenn es so eiskalt ist, dann
Ja.
tut es keinem weh, dann kann ich das so weg und ja, hab nichts mitbekommen.
Du hast ja schon sehr früh angefangen zu schreiben. War das für dich immer schon ein Weg, Dinge zu verarbeiten oder greifbar zu machen?
Nee, also bei mir war es halt einfach so, ich habe mal in jungen Jahren irgendwie so ein Kurzkrimi geschrieben, habe früher viel drei Fragezeichen und TKKG gehört und hatte das dem Deutschlehrer im Vertrauen gegeben. Der hat es dann irgendwie, weil ich eigentlich gedacht habe, das ist ein cooler Typ so, aber der hat es dann vor der ganzen Klasse vorgestellt und ins Lächerliche gezogen und ja. Dann habe ich dann irgendwo aufgehört. Und so in den 90ern, als dann so Internet so langsam Fahrt aufnahm, und ich mache ja auch Musik, und dann fing es halt an, so mit den ersten Band-Websites und sowas alles. Und dann habe ich dann so Bandbeschreibungen geschrieben, früher dann eben als Papierform auch, fällt mir jetzt gerade ein. Dann kam irgendwann. Ja, in der Reha kristallisierte sich dann so raus, jedes Mal, wenn einer ging, war ich derjenige, der dann die Abschiedsworte sprechen sollte. Und irgendwann kam dann immer, ja, du kannst das so gut und du schreibst so schön und was weiß ich alles. Und dann habe ich dann doch wieder so den Mut gefasst und gedacht, ja, okay, irgendwie scheint ja was dran zu sein. Und habe das Ganze wieder so aufgenommen, ja.
War das dann schon der Moment, wo die Idee für dein Genussbuch entstanden ist, oder kam das später?
Nee, damit habe ich, also ich hatte ja immer schon mal vor, so was zu schreiben, aber eher so romanmäßig, wobei da habe ich mich noch nicht so rangetraut, habe da zwar schon mal angefangen, aber irgendwie so bin da zu sehr im Vergleich, wo ich mit anderen denke, so, hey, boah, das ist cool, wie der das so schreibt, das kann ich nicht. Da bin ich noch nicht so ganz raus. Nee, also angefangen habe ich, glaube ich, Dezember 24. Mit dem Buch habe es dann auch lange ruhen lassen und hatte dann Zweifel und ja, und dann irgendwann floss es einfach so raus, die Kapitel. Und es ist bewusst leicht geschrieben. Es ist jetzt kein Buch, was dir Lösungen anbietet, sondern es sind bewusst kurze Kapitel, die auch nicht vollständig abgehandelt sind, sondern es sind Impulse, die ich rausgebe, wo man selber mal sich mit seinem Denken auseinandersetzt, wo man vielleicht mal so 2, 3 Stunden drüber nachdenkt oder vielleicht auch länger. Ich möchte auch, dass das Buch nicht am Stück gelesen wird, sondern wirklich so Kapitel für Kapitel, dass man einfach mal anders auf Dinge schaut und möchte einfach nur mal Denkanstöße geben, dass man sein Tun, sein Handeln, sein Denken hinterfragt. Und ja, ob es funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe bis jetzt hat mir noch keiner persönlich irgendwie mal was gesagt so. Aber ich glaube, dass es trotzdem ankommt, weil ich habe auch noch nichts Negatives gehört.
Okay. Für die Menschen, die jetzt auf das Buch neugierig geworden sind, der Titel lautet Genuss durch Freiheit,
Schafft Freiheit.
Herausgeber BOD, Books on Demand, erhältlich zum Beispiel auch bei Amazon.
Genau, es heißt aber Schafft Freiheit.
Oh, habe ich mich verschrieben. Sagst du
Ja,
nochmal?
das Buch heißt Genuss schafft Freiheit, Genuss als Lebensphilosophie. Mit Leichtigkeit durch fordernde Zeiten. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Genuss ist eine Form von Freiheit, die jeder hat und die jeder leben darf. Ich greife da jetzt ein bisschen vorweg. Es ist nichts Neues. War so naiv und habe gedacht, ich habe was Neues geschaffen. Und habe dann gemerkt, es gibt viele Leute, die Genusscoaching anbieten. Jetzt vielleicht nicht in der Form, wie ich es tue. aber bin dann auf einen alten griechischen Philosophen gestoßen, den lieben Herrn Epikur, der damals schon Genuss als Philosophie hatte und Genuss definiert halt, dass auch der nächste Tag genossen werden kann, also nicht in Fülle. Und unsere liebe Kirche hat dann daraus die Genusssucht und die Völlerei gemacht und hat halt einfach gemerkt, dass ein Mensch, der genießt, innerlich im Frieden lebt und zufrieden ist und damit kann man halt kein Geld machen und nichts gewinnen und hat dann eben dieses Um-Zu entwickelt, ja, erst die Arbeit, dann das Spiel, gut leben, um in den Himmel zu kommen und so weiter und so fort. Genuss ist halt so ein Belohnungsding geworden und ich möchte einfach wieder die Menschen dazu bringen, dass wir alles in unserem Leben genießen können. Selbst das schwierigste Reklamationsgespräch mit der richtigen Haltung kannst du genießen. Ja, weil wenn du ein Reklamationsgespräch richtig führst und wertschätzend mit diesem eskalierenden Kunden umgehst, wirst du feststellen, dass du ihn relativ schnell auf einer ganz normalen Niveau runterbringst, wenn du ihm einfach die richtigen Fragen stellst. Ja, es ist alles möglich. Wir müssen oder wir dürfen einfach nur hinterfragen, wie wir an das Ganze rangehen. Und das ist so meine Idee hinter dem Ganzen. Und das verbindet sich schön mit dem Bier, weil das ist so ein Einstieg. Darüber kommt man ins Gespräch, und man ist auf einem ganz anderen Level und man erreicht Menschen in diesem Zustand.
Du hast ja vorher schon von dem Selbstoptimierungszwang, den viele Menschen unterliegen, aber der momentan en vogue ist, gesprochen. Würdest du sagen, dass der echte Genuss da, genau da beginnt, wo wir aufhören und ständig selbst für unser Umfeld verbessern zu wollen, also für die anderen?
Genau, wir sind mehr mit dem Außen beschäftigt als mit dem Innen, also mit unserem Innern. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber so ein Genießer, der muss ja vielleicht dick sein oder so. Das hat er gerade schon gesagt, es geht nicht darum um Menge, sondern es geht um Bewusstes. Es geht einfach ja um so eine gewisse Ausgeglichenheit. Einfach. Und man sollte mit sich im Reinen sein. Also ich bin jetzt kein Trend-Hinterherläufer. Ja? Also ich habe kein Tattoo, ich mache nicht jeden Mist mit. Also ich frage mich immer, habe ich da Lust zu? Ich probiere gerne Sachen aus, ich bin neugierig, aber die können was ganz anderes sein als das, was andere Menschen machen. Ich gehöre nicht mehr dazu, wenn ich das und das nicht mache, ist für mich absoluter Quatsch. Ja, da bin ich jetzt wieder beim, ich glaube, George Orwell hat es gesagt, das Gewöhnliche gibt der Welt den Halt, das Außergewöhnliche ihren Wert. Und da steckt so viel drin, so viel Weisheit drin, dass wir einfach nochmal, ja, das Außergewöhnliche setzt die Maßstäbe letztendlich. Und davon sind wir weg. Wir sind zu sehr, dieses Angepasstheit, ich will dazugehören, ist ja in Ordnung. Der Mensch ist ein Herdentier, aber das ist mir zu viel Abhängigkeit von allem. Wir sollten trotzdem noch immer uns treu bleiben und ich kann auch dazugehören, obwohl ich anders denke, anders bin.
Du schreibst dir auch, dass viele gar nicht mehr wissen, was sie wirklich brauchen. Was erlebst du da bei Menschen am häufigsten?
Man hechtet immer dem hinterher, was gerade in ist. Man fragt nicht selber, möchte ich das? Geht es mir gut damit? Wie fühle ich mich in dem Moment? Oder diese falsche Deutung von Egoismus. Man verwechselt Selbstliebe mit Egoismus. Ja, wenn ich sage, ich habe keine Lust, dann ist das ein klares Nein und ein Ja zu mir selber. Und dann wird gesagt, du bist egoistisch. Nein, das ist nicht egoistisch, weil egoistisch ist der andere, der dir das sagt. Weil sein Glück ist davon abhängig, dass du ihm
Dass du
glücklich
es gut
machst.
findest, was er
Ja?
macht.
Genau. Nein, weil er ist nur glücklich, wenn du zu ihm kommst. Aber das ist dieser egoistische Moment. Man verdreht die ganze Geschichte. Ja? Du bist bei dir und möchtest gerade nicht, weil du dich nicht danach fühlst. Und der andere macht dir das schlecht, weil sein persönliches Glück ist davon abhängig, dass du zu ihm kommst. Und ja, das sind so viel Sachen, die einfach aus den Fugen geraten sind und die zu so viel Spannung führen. Ja. Es macht ja auch krank. Es macht dich ja persönlich auch krank, wenn du immer nur für andere da bist.
Du bewegst dich ja nicht nur in dieser sehr reflektierten Welt des Genusses, sondern gehst auch noch gehst in eine ganz andere Richtung, ins Erzählen für Kinder.
Ja.
Was reizt dich an dieser Welt? Also Geschichten zu erzählen, die viel mehr über Bilder und Fantasie funktionieren.
Das war ein Zufall. Also ist mir zugefallen. Das war eigentlich, die Kindergeschichte war eigentlich eine Idee oder ein Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Und die ist halt angekommen und dann haben wir beide entschieden, ja, lass doch einfach mal gucken, was passiert, wenn wir es öffentlich machen. Und ja, da gibt es auch einen zweiten Teil, den habe ich aber noch nicht veröffentlicht, der wird irgendwann mal kommen. Ja, es ist keine Ahnung. Also ich fand's halt einfach witzig. Es hatte jetzt keinen großen Hintergrund. Ich habe einfach so gedacht, weil meine Frau ist Erzieherin und sie geht halt mit den Kindern in die Natur. Und dann habe ich so gedacht, boah, was schenkst du? Man braucht ja nicht mehr wirklich was. Ne? Ich bin jetzt auch weit über 50, man hat alles. Und dann habe ich gedacht, schreibst dir eine Geschichte. Und so ist das Ganze entstanden, ja. Aber auch da geht es halt wieder um die Natur. Es geht ja um Knautsch, der Wächter des Waldes, der sich da im Wald nicht um alles kümmert, aber der guckt, dass da Ordnung bleibt und dass da nicht irgendwie fremde Wesen irgendwie was zerstören, sondern er lebt in Einklang mit der Natur und genau, ist aber als Inspiration auch für die Kinder, dass halt die Natur, wie wir sie heute nutzen, nicht eigentlich dafür gedacht ist, sie so zu nutzen.
Vielleicht ist die nächste Frage dazu zu persönlich. Dann sagst einfach, nee, die
Ja.
möchte ich nicht beantworten. Ist auch okay. Geht es dir dabei eher darum, selbst wieder diese kindliche Sicht auf die Welt wiederzuerleben oder sie den anderen zu ermöglichen?
Ich glaube, das ist eine Kombination aus beiden. Weil auch zum Genießen gehört ein Stück weit das Kind. Ja? Weil das Kind ist immer neugierig. Wenn du mit dem Kind durch die Natur gehst und du gehst 20 Meter, dann können da mal 2 Stunden draus werden. Wenn wir nicht wieder unser Umzu anwenden, komm jetzt, wir wollen doch da und dahin. Das suggeriert dem Kind ja immer, dass das, was gerade ist, nicht so wichtig ist, als das, was in der Zukunft ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir sind ja immer bedacht darauf, irgendwo hinzukommen und nicht den Moment zu genießen. Das Kind ist neugierig und wir rauben dem Kind die Neugier. Und
Der
deswegen ist
Weg
es
ist
vielleicht.
das Ziel, wäre in
Genau.
dem Fall der
Richtig.
Gedanke, der mir dazu einfällt.
Genau, richtig. So ist es ja auch. Ja? So ist es ja auch mit dem Urlaub. Wir fahren einfach wild drauf los, damit wir ans Ziel ankommen. Aber auf dem Weg verpassen wir so viel. Und das ist ja beim Genuss nicht anders. Ja? Wenn wir jetzt einfach mal unser Gespräch verfolgen, die Geschichten, die wir erzählt haben, wie Menschen mit verschiedenen Getränken oder Essen umgehen, ist ja nichts anderes. Das ist ja eine Parallele. Ja, wir haben die Neugier, das Entdeckertum haben wir beiseite gelegt und das dürfen wir zurückgewinnen. Weil wenn wir wieder neugierig sind und einfach mal stehen bleiben, wenn da im Feld die Vögel fliegen oder die Schwäne Richtung Süden wieder fliegen oder. Das ist doch schön. Das ist doch ein Moment, der uns das Leben schenkt. Und das machen wir einfach nicht mehr.
Du hast vorher angesprochen, wie du zu den Gedanken gekommen bist, zum Beispiel dieses Buch zu schreiben für die Kinder. Wie gehst du also beim Schreiben damit vor? Entsteht so eine Geschichte eher aus einem Bild heraus, das im Kopf ist, oder eher aus einem Gefühl?
Ideen entstehen in der Stille. Also, das ist das, was viele Menschen nicht aushalten. Stille. Also, ich habe alles, was ich geschrieben habe, ist in meinen Spaziergängen entstanden. Wenn ich eine Stunde lang, anderthalb Stunde unterwegs bin, ohne Smartphone, einfach nur laufe, dann kommen die Gedankensblitze. Und dann habe ich dann das große Problem, dass ich nichts zu schreiben dabei habe. Und dann muss das in meinem Kopf bleiben, oder? Und dann gehe ich nach Hause und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich das.
Da wäre
Und
nämlich
dann.
jetzt genau der Anknüpfungspunkt. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, darum muss ich so fragen. Wenn man jetzt sagt, okay, du hast das Beispiel genannt, da habe ich nichts zum Schreiben dabei, schreibt man so was durch oder unterbricht man da immer wieder? Und wie schaffst du es, in dieser Welt, die du da erschaffen hast im Kopf, drin zu bleiben? Ohne dass du wieder in den Alltag zurückspringst. Wie klappt es?
Jetzt ist die Kindergeschichte, die ist ja kurz. Ja, das ist, das wächst. Ja, erstmal gibt es eine grobe Idee, die Figur Knautsch zum Beispiel. Und das ist ja nicht jetzt in einer Stunde passiert, nur weil die Idee da ist, sondern das sind erstmal grobe Gedanken und die wachsen dann über ein paar Tage zum Beispiel. Bei dem Genussbuch ist es ja so, dass es kurze Kapitel sind, das sind viele Gedankengänge halt einfach, die da festgehalten sind zum Beispiel. Also diese Impulse, wo mir dann einfach immer wieder beim Spazierengehen so Ideen gekommen sind, Moment, ja, das funktioniert auch in Bezug zu Genuss. Ja? Dann habe ich ein Kapitel geschrieben zum Beispiel über Respekt. Wenn ich mit dem Begriff Respekt auseinandersetzt, dann gibt es viele, viele Ansätze, was man unter Respekt versteht. Aber wenn man das Wort recherchiert, kommt das Ergebnis, Respekt heißt, ich sehe dich. So. Und wenn du einfach mal verinnerlichst, was heißt denn, ich sehe dich, heißt Respekt nichts anderes, ich sehe dich und dein Handwerk, ich sehe dich und deine Bedürfnisse. Ja, Respekt heißt, ich nehme den anderen wahr und gehe drauf ein. Und sehe auch die Arbeit, die du reingesteckt hast. Ob ich die jetzt gut finde oder nicht, das ist ja was anderes. Ob es mir schmeckt oder nicht, ist auch was anderes. Aber ich respektiere einfach die Arbeit, die du reingesteckt hast. Den Mut, du den aufgebracht hast, oder. Ja, und ich finde, wenn man alleine dieses Wort verinnerlicht, sieht man Respekt auch schon wieder anders. Man ist dann, ne, irgendwie auch gerade jetzt mit Social Media, also es gibt diese wunderschöne App Untappd, Ja, da kannst du so deine Biere drin pflegen. Ich habe das vor Jahren auch mal angefangen. Ich habe es meistens vergessen einzutragen. Und dann wurden es immer mehr Menschen. Und dann hast du natürlich auch Leute, die von Bier gar keine Ahnung haben und da irgendeinen Mist reinschreiben. Und als ich dann mal irgendwann bei einem Bier gelesen habe, was von einer kleinen Brauerei kam, da stand nur ein Satz: Wenn ich der Brauer wäre, ich würde das Rezept wegschmeißen. Fand ich ganz schlimm. Man kann einfach schreiben, ist nicht meins, schmeckt mir nicht, das ist in Ordnung. So ein Satz finde ich ganz furchtbar. Da war auch der letzte, was ich gelesen habe, da habe ich die App runtergeschmissen. Aber auf so einen Mist habe ich keine Lust. Das ist mir zu blöd.
Mir geht es ähnlich wie dir, was diesen Begriff des Respektes betrifft. Wenn ich eine Abendmoderation über ein Weingut oder über eine Weinveranstaltung mache, dann ist einer der ersten Sätze, die ich den Menschen mitgebe, bevor wir den ersten Wein zusammen verkosten: Bitte denkt daran, da hat ein Mensch sich ein Jahr lang damit mindestens beschäftigt, ist in die Natur raus bei Wind und Wetter, bei starker Hitze, ist im Keller gestanden, hat sich körperlich betätigt, um heute dieses Produkt vorstellen zu können. Gebt dem wenigstens 30 Sekunden, wenigstens Zeit und nicht nur schmeckt mir nicht, weg damit. Da hängt einer ein ganzes Jahr lang dran. Also er weist dem ein bisschen Respekt, dem Menschen, der dieses Produkt erzeugt hat, würdigt es, unabhängig davon, ob ich jetzt ein großer Fan bin davon oder nicht. Weil ich kann ja sagen, der schmeckt nach Johannisbeere. Wenn ich keine Johannisbeeren mögen würde, kann ich aber immer noch attestieren, dass der Wein sauber gemacht ist. Und das hat was für mich mit Respekt zu tun.
Sehe ich genauso.
Nochmal kurz auf die Kinder wieder zurückzukommen. Gibt es etwas, was Kinder beim Thema Wahrnehmung besser können als Erwachsene?
Frage.
Ist dir da was aufgefallen?
Dafür habe ich jetzt, nee, kann ich dir nicht beantworten, die Frage.
Mhm.
Also,
Okay.
nee, dafür bin ich zu wenig mit Kindern unterwegs, als hättest du jetzt meine Frau fragen müssen.
Okay, ja gut. Ich dachte, du hast Rückkopplung bekommen, wenn die das Buch quasi mit den Kindern zusammen, sag ich mal, nicht gele oder gelesen oder durchgegangen ist, was da an.
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Habe ich noch nicht
Okay,
gemacht bis jetzt.
okay.
Ist ja auch jetzt erst im Februar erschienen. Knapp einen Monat vor dem anderen. Es war ja schon fertig, war ja schon für Weihnachten. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe es noch nicht wirklich irgendwo mal vorgelesen oder vorlesen lassen, wo ich dabei bin. Nee, so weit war ich noch nicht.
Ich möchte noch zu einem anderen Thema kommen. Du bist ja also nicht nur Genuss unterwegs, sondern es gibt ja noch eine weitere Seite, die ist vorher schon mal hast kurz anklingen lassen. Die Musik. Du spielst Schlagzeug und das ist ja auch eine Form von Rhythmus, Gefühl und Ausdruck. Und ich stelle jetzt Fragen dir, die ich schon mal einem Gast gestellt habe, der auch mit Musik zu tun hatte. Und beim Wein zum Beispiel gibt es ja oft Empfehlungen, welcher Wein passt zu welcher Musik. Und ich möchte es gerne mal aufs Bier übertragen. Ich nenne dir ein paar Musikrichtungen und du sagst mir ohne groß Nachdenken, ganz spontan, welches Bier für dich da in dem Moment dazu passen würde. Was würde dir dazu einfallen?
Okay.
Das erste ist Klassik.
Da würde ich instinktiv jetzt ein helles nehmen. mit der Begründung, bei der schweren Musik darf es ruhig was Leichtes sein.
Okay. Das nächste wäre Jazz. Also der klassische, nicht der Frühjazz, wo man nervös wird.
Da würde ich vielleicht sogar auf ein belgisches Sauerbier zurückgreifen, auf eine Göß, um das Prickeln noch ein bisschen weiter rauszukitzeln.
Okay. Die dritte von vier Varianten wäre Rock.
Beim Rock, da wäre ich schon flexibler. Da ist für mich vieles drin. Von einem Rauchbier bis auch gerne ein Stout oder ja, also da geht schon einiges. Könnte auch ein IPA sein, ein modernes. Kommt drauf an, weil Rock ist ja sehr, sehr vielfältig. Ich meine, ist der andere auch, aber vielleicht, weil es mein Bereich ist.
Okay. Ich dachte, dass eines der genannten, die jetzt beim Rock genannt hast, bei vier einsetzen würdest, aber du bist ein
Okay.
Mensch, der mich überrascht. Und die letzte Kategorie ist Soul.
Soul, okay.
Da wäre ich jetzt beim
Soul.
Rauchbier gewesen.
Nee, da gar nicht. Soul.
Okay.
Schwierig. Da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Soul. Sehr beschwingt. Da würde ich einen Weizen beitrinken wollen, glaube ich. Ein
Okay.
schönes, klassisches, helles Weizen. Oder vielleicht auch ein Weizen-IPA. Also nochmal eins, was kalt gehopft ist, wo noch mehr Fruchtnoten drin sind. Ja, einfach, weil es lebenslustig ist.
Ja, vielen Dank. Wenn man auf die Welt des Bieres schaut, gibt es da für dich noch Regionen oder Stile, bei denen du sagst, da bin ich neugierig? Da möchte ich noch tiefer eintauchen und du hattest bisher nur die Zeit, vielleicht noch nicht dazu.
Es gibt viele Richtungen, wo ich noch tiefer eintauchen will. Ja, also das ist ja das Spannende. Es verändert sich immer mehr. Es kommt immer wieder was dazu. Gerade so mit diesen fassgelagerten Bieren, da gibt es immer wieder spannende Sachen. Auch die Welt der Sauerbiere ist noch ein weites Feld. Oder auch die ganzen britischen Biere, die in Deutschland ja eigentlich den Ruf haben, schal zu sein, ja, weil man die Geschichte nicht dahinter kennt. Da gibt es noch vieles zu entdecken. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Tag irgendwie was Neues trinken muss. Und irgendwie einmal im Monat in irgendeinen Bierladen fahren muss, um wieder irgendwas Neues zu entdecken. Ich trinke auch gerne Gewohntes. Ich bin so ein Referenzmensch. Ja, auch bei der Musik, wenn ich irgendwo in einem Genre irgendwie was Bestimmtes gefunden habe, dann habe ich so meine Tops. Und da muss man, da, daran wird gemessen. Ja, also von daher ist das für mich recht einfach, weil ich weiß, ich habe eine sichere Bank. Und trotzdem bin ich derjenige, der jetzt, wenn sich die Gelegenheit gibt, natürlich sofort dabei bin, wenn es was Neues zu entdecken gibt oder zu probieren. Ja.
Meine letzte Frage an meine Gäste lautet in der Regel nach einem zuletzt getrunkenen besonderen Weinerlebnis, das im Gedächtnis geblieben ist. Dir stelle ich jetzt die gleiche Frage zum Thema Bier. Welches Bier hat dich zuletzt wirklich besonders beeindruckt und warum ist es dir so im Gedächtnis geblieben?
Okay, also da würde ich jetzt ganz klar sagen, das war ein fassgelagertes Bier von der belgischen Brauerei Valdieu. Ist hier so von mir 40 Kilometer entfernt. Das ist in Erinnerung geblieben, weil ich Glück gehabt habe, es überhaupt noch trinken zu können. Es gab es nicht mehr in der Flasche, sondern nur noch ein paar Restliter im Fass, in der Gastronomie. Und es war im. Ich meine, im Rumpf fast gelagert. Und ich habe es im Ambiente des Klosters trinken dürfen. Da ist ein wunderschöner Garten hinten. Da sind keine Hunde erlaubt. Da ist die absolute Ruhe. Und dann sitzt du dann da in so einem schönen Garten mit einem richtig guten Bier. Und das war einfach Da passt halt einfach alles, ja, die Kloster, das Klostergemäuer, der Garten, das Bier und
Es war ein
ja.
Genuss.
Ja, es war rundum, ja, alles, genau, ja.
Bevor ich mich nun von meinem Gesprächspartner verabschiede, möchte ich noch ein Zitat erwähnen, das mir immer als eine Art Richtungsangabe dient. Wer selbst nicht genießen kann, wird irgendwann für andere ungenießbar. Lieber Michael, vielen Dank für das tolle und offene Gespräch und die Einblicke in deine Welt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und es war wirklich spannend zu hören. Du bist ein vielschichtiger Mensch und ich freue mich, dass du von deinen Seiten uns was mitgeteilt hast.
Ja, ich danke dir für die Einladung und fürs Interesse, die ganzen Fragen. Und ja, also ich bin frohen Mutes und hoffe, dass das auch viele Menschen hören werden. Ich fand es sehr, sehr gut. Da waren auch mal wieder ein paar Fragen dabei, die einen aus der Reserve locken. Und das finde ich immer gut. Das finde ich immer gut. Sehr gut. Ja, danke.
Ich danke dir. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken.